Herzlich willkommen bei Zeitzone Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Präsentiert von Daniel Rödel und www.zeitzone-podcast.de. Diese Folge wird von Zeitzone-Partner Alexander Jorokow unterstützt. Alexander Jorokow, die Uhrenmanufaktur aus Alzenau mit dem Motto Art on the Wrist, wo jede Uhr ihre eigene Geschichte erzählt.
Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser neuen Folge von Zeitzone Podcast. Und heute mit einem sehr spannenden Thema, wie ich denn finde, mit dem sich irgendwie keiner so richtig beschäftigt. Wir diskutieren ganz viel über Uhren, über eine Uhr ist aus Edelstahl, Keramik, eine Uhr ist aus Titan und vieles, vieles mehr. Doch wir sind es ja hier auch bei Zeitzone, hoffentlich meine ich zumindest gewohnt, dass wir auch ein bisschen tiefer in die Materie blicken, mit Mythen aufräumen, sei es im Technikbereich oder einfach mal mit den Fakten ans Tageslicht kommen. Und dafür ist Podcast doch eine sehr schöne Bühne. Ja, Titan hat eine zunehmende Bedeutung als Werkstoff, gerade auch für Uhrengehäuse. Die Frage ist, ist das jetzt einfach eine Mode? Ne? Der Uhrenfan allgemein sagt vielleicht, ja, ist ein bisschen leichter, hat eine schönere oder eine andere Farbe. Oder gibt es einen echten Grund dafür? Ist an diesem Mythos Titan der Wunderstoff wirklich etwas Richtiges dran? Hat es besondere Eigenschaften oder ist einfach nur, wie gesagt, eine einfache, leichtere Alternative zum klassischen Uhrengehäusematerial wie eben Edelstahl? Und auch da wissen wir, es gibt hunderte verschiedene Edelstähle. Und für dieses Thema, das vielleicht zunächst erstmal ein bisschen trocken wird, sich mit dem Werkstoff Titan zu beschäftigen, der uns ja in der Medizin zum Beispiel und bei vielen anderen Fällen dann sehr vertraut ist und die meisten vielleicht auch noch wissen, ist nicht so mit Allergien, da ist Titan eine gute Sache, geht da einiges noch mehr darüber zu wissen und das durchaus sehr unterhaltsam und auch einfach vermittelt. Und dafür habe ich mir natürlich einen Experten eingeladen, der sehr versiert ist, sein Fachwissen in sehr guten, verständlichen Worten für uns Uhrenenthusiastinnen und Enthusiasten auszudrücken und zu vermitteln. Und der eben nicht nur in seinem Studium ein technisches Studium absolviert hat, sondern auch aus der Design-Ecke kommt, extremst viel Uhrenerfahrung hat, seit über 30 Jahren mit im Business ist, die ein Zeigeruhr erfunden hat und wer es jetzt noch nicht weiß, genau, Klaus Botter von Botter Design ist mein Gast, der gemeinsam mit mir heute so ein bisschen Licht in die dunkle Welt des Titans bringt. So, kryptisch gesprochen, schauen wir mal, was dran ist, ja, an Titan, dem vielleicht Wunderwerkstoff für die Uhren der Zukunft. Wir werden es jetzt erfahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser, wie ich finde, sehr interessanten und kurzweiligen Folge und freue mich schon auf euer Feedback. Viel Spaß! Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten also in diese spannende und auch, ich würde sagen, sehr tiefgehende Folge, in denen wir ein vermeintlich einfaches und leichtes Thema, kleiner Wortwitz, Titan, ja, doch ein bisschen schwerer anpacken und uns mal genaue Gedanken darüber machen, was steckt dahinter. Der allgemeine Uhrenfan, da nehme ich mich nicht aus, sagt eine Uhr ist aus Edelstahl, nur Uhr ist auch mittlerweile beispielsweise eben auch aus Titan oder anderen Werkstoffen wie Keramik und Co. Und man unterscheidet das einfach mal so schnell zwischen Farben, die sich vielleicht ein bisschen unterscheiden und Co. Doch was ist eigentlich Titan wirklich? Und hat Titan eine so herausragende Stellung unter den Metallen, dass es seinen Namen wohl von der griechischen Mythologie des Göttergeschlechts hat. Wir sind mal gespannt. Aber das kann er natürlich beantworten. Ich habe schon gesagt, mein heutiger Gast, der Klaus Botter von Botter Design, der neben vielen anderen Themen, mit denen er sich in seiner ja über 30-jährigen Uhrenlaufbahn und Uhrengeschichte schon beschäftigt hat, eben auch ein technisches Studium abgeschlossen hat. Und mit seiner Marke Botter Design und auch, da kommen wir später noch drauf, dem Thema Tri-Titan, wohl einer der Experten für dieses Thema im Uhrenkosmos ist. Und damit, ja, herzlich willkommen, lieber Klaus.
Ja, hallo, grüß dich, lieber Daniel.
Schön, dass du da bist und ja, Titan. Also ich muss ja sagen, bevor wir gleich nochmal zu dir so ein bisschen als Person kommen, gleich einleitend schon mal eine ganz kurze Frage. Ist dir schon mal der Zusammenhang gekommen zwischen dem Metall, dem Namen Titan und dieser griechischen Mythologie? Also spielt das eine Rolle oder sagst du, das ist in dem Fall Zufall?
Nee, ich meine, da gibt es schon einen Zusammenhang. Titan ist ja ein relativ neues Material. Es kommt zwar relativ häufig auf der Erde vor, aber als Reinstoff ist es quasi erst seit dem Jahr 1910 bekannt und wurde dann 1900, ich glaube 17 und 19 von zwei Wissenschaftlern unabhängig voneinander entdeckt und seitdem geschätzt auch für die wirklich herausragenden Eigenschaften. Und der zweite, das war ein deutscher Wissenschaftler, der hat ihm den Namen Titan gegeben, weil er eben festgestellt hat, das ist wirklich ein ganz besonderes Material. Das hat quasi überirdische Kräfte und daher die Parallelität zu diesen Götterkindern, den Titanen, die ja auch quasi übermenschliche Kräfte besaßen. Und dazu die Analogie zu diesem Sonderwerkstoff, den ich schon auch angemessen finde.
Ja, also Titan für mich, das erste Thema, ich musste direkt auch an die griechische Mythologie denken und deswegen, also es kommt nicht von ungefähr, da hat sich jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat und Titan eben, ich sag jetzt mal, gefunden hat, erfunden hat, sozusagen, der war so entzückt darüber, dass er wohl auch an das gleiche Thema gedacht hat. Das also für euch da draußen. Es wird durchaus spannend und interessant. Doch bevor wir ins Thema jetzt ganz tief eintauchen, Klaus, erzähl uns mal noch so ein bisschen, wer du bist, was du machst und ja, so ein bisschen was zu deinem Leben. Wie ich habe ja schon gesagt, 30 Jahre bist du allein im Uhrenkosmos schon mit dabei und hast natürlich einiges zu erzählen. Wir haben ja auch schon eine gemeinsame Folge über dich, über Botter Design aufgenommen. Also wer das Ganze nochmal hören will, sehr, sehr gerne rein. Schauen, findet ihr alles in der Podcast-Beschreibung. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichten von der Erfindung, ne, der Einzeigeruhr unter anderem, dann so versiert in Materialien und nach einer gewissen Philosophie, nach der du deine Uhren baust. Also sehr, sehr spannend und damit genug von mir.
Okay, ja, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe drei Schwerpunktgebiete. Das eine ist immer Technik, was ja auch heute unser Thema ist. Das zweite ist Gestaltung und das dritte sind Menschen und das Ganze verbündet sich perfekt im Beruf des Industriedesigners. Ich bin ja Industriedesigner, habe an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach mein Diplom gemacht vor vielen Jahren. Und das ist genau die Verbindung aus diesen drei Bereichen, wo es immer um Technik geht, wo es auch ganz viel natürlich naturgemäß um Gestaltung geht, aber auch um das Thema Mensch, weil daraufhin zielt ja unsere Arbeit. Wir machen ja nicht irgendwie Kunst für uns, sondern wir entwickeln Produkte für Menschen. Und ich sage immer, wir sind Problemlöser und Zukunftsentwickler. Also wir lösen gerne Probleme von Firmen ganz speziell. Also wir sind keine Psychologen in dem Sinn, aber wir lösen technische, wirtschaftliche, marketingtechnische, gestalterische Probleme von Firmen und wir helfen Firmen auch Zukunftsvisionen und deren Umsetzung zu entwickeln. Und dazu ist es eben auch nötig, auf der einen Seite sich in Technik gut auszukennen, auf der anderen Seite im Marketing oder in der Psychologie, Umgang mit Menschen, gewisse Hintergründe zu haben. Und das erklärt auch so meine breiten Interessengebiete. Und heute sind wir eher so im Bereich Technik. Also da geht es um diesen wirklichen Sonderwerkstoff Titan. Ja, und was man natürlich nicht verschweigen darf, natürlich machen wir nicht nur klassisches Industriedesign, sondern wir haben auch eine Uhrenmarke, die wir seit über 20 Jahren selbst führen. Und meine erste Uhr entworfen habe ich schon vor über 30 Jahren. Die erste bekannte Uhr war die Uno im Jahr 1986, die erste Einzeigeruhr der Neuzeit. Und seitdem bauen wir dieses Thema weiter aus. Mittlerweile ist sogar der Uhrenbereich für uns deutlich wichtiger als der Industriedesignbereich, wobei Armbanduhren ja auch eine Form von Industriedesign-Umsetzung darstellen. Wir machen aber keine normalen Armbanduhren. Jeder, der uns kennt, weiß, dass unsere Uhren außergewöhnlich sind. Wir bringen sie immer ganz gut auf den Punkt mit dem Slogan: Wir entwickeln Instrumente für den souveränen Umgang mit der Zeit. Das heißt also nicht nur Uhren, die die Zeit anzeigen, sondern die auch eine Wirkung auf den Benutzer haben und natürlich auch eine Kommunikationswirkung auf die Mitmenschen, also sprich nach außen. Also neben der Funktionalität, der Ästhetik und der Symbolik legen wir dann natürlich auch Wert auf die Hochwertigkeit der Materialien und deren Verarbeitung. Und hier kommt eben der Werkstoff Titan ins Spiel, was sich auch dadurch zeigt, dass wir so überzeugt sind von dem Werkstoff Titan, dass wir mittlerweile unser komplettes Sortiment auf Titan als aus unserer Sicht überlegenen Werkstoff umgestellt haben.
Aber du sagst ja, das klingt so, als wäre das gerade erst so passiert. Allerdings muss man ja sagen, du hast ja schon vor vielen, vielen Jahren bereits eine Titanuhr auf den Markt gebracht, ne?
Ja, das stimmt. Also die Tradition, die ist jetzt auch schon mittlerweile, wenn ich auf die Zahl schaue, 24 Jahre alt. Vor tatsächlich 24 Jahren haben wir das erste Mal eine Titanuhr auf den Markt gebracht, die Titan 1, die vielleicht sogar der ein oder andere Zuhörer noch kennt. Die hat sich damals extrem erfolgreich und in wirklich großen Stückzahlen verkauft, über die Firma Watch People damals und später dann über den Proide-Katalog. Da gibt es also wirklich heute noch eine ganze Menge von Kunden, die uns ihre Uhr noch einschicken zur Reparatur oder Batteriewechsel. Die hat eine Riesenanzahl von Fans erzeugt. War ein sehr kompaktes, sehr flaches Titanmodell. Ich glaube, eine Bauhöhe von circa 6 mm. Extrem leicht, extrem übersichtlich in der Gestaltung und eben auch vom Material her hochwertig. Damals noch aus einer Titansorte. Und das war tatsächlich die erste Uhr, die wir damals auf den Markt gebracht haben, als Titan zumindest im Uhrenbereich noch vollkommen exotisch war.
Was, um da mal ein bisschen herzuleiten, was war denn damals sozusagen schon der Anspruch oder die Idee dahinter, ausgerechnet Titan zu nehmen? Ist ja jetzt nicht unbedingt, dass es auf der Hand läge, ne?
Das stimmt, ja, das ist absolut richtig. Wie gesagt, ich komme ja aus der Technik und in dem Physikstudium hat man natürlich auch viel mit Werkstoffen zu tun. Und damals ist mir schon dieser super Werkstoff Titan aufgefallen. Ich habe auch mal im Flugzeugbau gearbeitet und auch im Flugzeugbau wird Titan eingesetzt, weil es zwar teuer, aber eben auch von den Eigenschaften überlegen ist. Und damit hatte ich natürlich schon besonderen Bezug zu dem Werkstoff Titan. Mir war bewusst, es ist extrem schwierig zu bearbeiten, es ist von der Materialität teuer, aber wenn es dann mal verarbeitet ist, hat es eben herausragende Eigenschaften. Da kommen wir vielleicht dann auch später nochmal drauf oder wollen wir da gleich drüber sprechen.
Ja, also die Eigenschaften finde ich relativ spannend. Wir können ja mal so, bevor wir, beziehungsweise schließt sich ja quasi einander an, auch mal sprechen für die, die zu Titan noch keinen so direkten Bezug haben, wo bis auf, wir haben es jetzt so scherzhaft ein bisschen im Vorgespräch gesagt, aber klar, ging mir genauso am Anfang. Es hat halt eine andere Farbe und es ist ein bisschen leichter. Zumindest sind das jetzt mal so die ersten zwei Anhaltspunkte. Ich selbst hatte mal eine Titanuhr und Muss sagen, ja, diese Oberflächlichkeiten bestätigen sich zunächst mal. Aber Titan ist ja was, das in ganz, ganz vielen Bereichen eigentlich eingesetzt wird, auch im Alltag, wo wir es vielleicht gar nicht so mitkriegen. Ich jetzt persönlich habe mir gerade schon erörtert, kennt mich zumindest dahin aus, da ich ein stolzer Besitzer eines Zahnimplantats bin und da auch ein Titanstift in dem Kiefer verankert wurde. Das heißt, Titan scheint auch für die Medizin sehr interessant zu sein. Aber in welchen Bereichen findet Titan so Anwendung, damit wir das mal im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen greifbarer machen für die, die sich damit noch nicht so extrem beschäftigt haben?
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Titan hat wirklich besondere Eigenschaften, die es für bestimmte Anwendungsgebiete prädestinieren. Also du hast eins angesprochen, das ist das Thema Medizin. Titan, ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Titan ist natürlich erstmal ein Metall, ne? Also es gibt ja ungefähr 100 verschiedene Stoffsorten, aus denen alle unsere Materie aufgebaut ist. Titan hat die Ordnungszahl 22. Es ist eins der, ich sag mal grob, 100 Elemente, aus denen unsere Erde besteht, gehört zur Gruppe der Metalle. Das ist schon mal ein ganz wesentliches Kennzeichen. Es ist aber kein normales Metall, sondern ein sogenanntes Refraktärmetall. Davon gibt es wiederum nur 9. Also es gibt 9 Sondermetalle, die eben diese ganz speziellen oder die überhaupt mal spezielle Eigenschaften haben. Refraktärmetall kommt von Refraktarius, das heißt so viel wie widerspenstig, halsstarrisch. Und es trifft eigentlich auch so die Charaktereigenschaften von Titan ganz gut. Es ist ein extrem zähes, widerspenstiges, schwer zu verarbeitendes Material. Alle Refraktärmetalle haben zudem einen extrem hohen Schmelzpunkt. Ja, und das sind so, ich sag mal, die herausragenden Eigenschaften. Ich kann sie kurz aufzählen. Titan ist tatsächlich das leichteste, ist auch das einzige Leichtmetall im Bereich der Refraktärmetalle. Und ist auch gleichzeitig das schwerste Leichtmetall mit einer Dichte von 4,5. Das wird jetzt vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen aus dem Physikunterricht, nur so zur Analogie. Dichte 4,5 heißt, dass ein Würfel aus Titan, der eine Kantenlänge von 1 mal 1 mal 1 Zentimeter hat, also ungefähr so groß wie ein Zuckerwürfel ist, 4,5 Gramm wiegt. Im Vergleich dazu, Aluminium hat die Dichte 2,7. Das heißt, ein Aluminiumwürfel mit der gleichen Kantenlänge wiegt nur 2,7 Gramm. Edelstahl hat die Dichte 7,8. Das heißt, so ein Würfelchen würde schon 7,8 Gramm wiegen. Und damit ordnet sich Titan auch schon ganz gut ein, nämlich zwischen Aluminium, was auffallend leicht ist, und dem Edelstahl, der schon relativ schwer ist. Und dieses Titan hat eben mit 4,5 eine, finde ich, sehr angenehme. Ein sehr angenehmes Gewicht.
Jetzt gibt es ja auch, ich sag mal, edlere Metalle im Sinne von Gold und Co. Ich weiß immer, Gold ist extremst schwer. Also wenn man so ein, ich sag mal, so ein Kilo Goldbarren ist ungefähr, ja, so
Wiegt
groß wie
ungefähr
ein
ein Kilo.
Smartphone, ja. Also, ja, so ungefähr, ne? Und wie steht das so im Verhältnis, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann?
Also aus dem Kopf hat Gold, glaube ich, eine Dichte von 19,8.
Okay.
Das heißt, es ist 19 mal so schwer wie Wasser. Wasser hat Dichte 1 und im Vergleich zu Titan ist es ungefähr fünfmal so schwer. Kommt es hin?
Ja, so.
Fünfmal vier, ja, so ungefähr. Genau. Also fünfmal so schwer wie Titan und damit erheblich. Das schwerste Refraktärmetall, Wolfram, ist übrigens witzigerweise fast genauso schwer wie Gold, hat nämlich, ich glaube, Dichte 19,7 und ich glaube, Gold 19,8, wobei ich das jetzt aus dem Kopf einfach mal so behaupte, aber so in der Größenordnung spielt sich das ab. Das heißt, das schwerste Refraktärmetall ist fast exakt genauso schwer wie Gold, was auch so als kleine Anekdote früher dazu geführt hat, dass die Fälscher oft Goldbarren mit einem Wolframkern versehen haben, weil das deutlich günstiger ist und dann einfach nur vergoldet und das Ganze als Gold verkauft haben, weil die Dichte fast genau gleich war.
Das ist natürlich, ja, clever. Aber,
Ist clever, ja. Mit
ja.
modernen Analysemethoden findet man es natürlich raus, aber das finde ich schon bemerkenswert. dass es da auch ein Metall gibt, was fast exakt so schwer ist wie Gold. Dichte 20 ist erheblich.
Ja, ich sag mal, mit den einfachen Mitteln, was weiß ich, das Ding auf die Waage legen und dann dieses Goldprüf, diesen Abstrich sozusagen da machen, da kennt man jetzt bei der Fälschung noch nicht so sonderlich weit. Da braucht man
Ja,
schon die modernen Geräte, die das ja
genau.
durchziehen. Also von daher schon sehr, sehr, sehr spannend, ja.
Die haben das sogar ein bisschen raffinierter gemacht. Die haben einen Verdrängungstest gemacht. Das heißt, sie haben das Gold, also haben praktisch einen Behälter mit Wasser auf die Waage gestellt, haben den Goldbarren rein, haben gemessen, wie viel Wasser der verdrängt. Dadurch war das Volumen klar. Und dann konnten sie nachschauen, wie viel das Gewicht zunimmt und konnten darüber die Dichte des Goldbarrens bestimmen. Nur wenn die Dichte von Gold und Wolfram fast gleich ist, dann kann man natürlich nicht aufgrund der Dichte schließen, okay, das ist Gold oder Wolfram. Und von daher hätte man den Goldbarren aufsägen müssen, um zu sehen, ob wirklich auch innen drin Gold ist, was viele eben nicht gemacht haben. Mittlerweile gibt es Verfahren, das zu prüfen, auch ohne das Material zu beschädigen, mit sogenannten Kernspektralanalysegeräten.
Ah ja.
Aber das ist natürlich ein neuzeitliches Verfahren, was die im Mittelalter noch nicht beherrscht haben.
Aber mein ganz gefährliches Halbwissen sagt mir irgendwas. Irgendwie habe ich das schon mal gehört. Hat das nicht irgendwann mal so ein Adliger mit einer Krone oder so in der Badewanne, der auf die Idee gekommen ist, da die Krone reinzuwerfen, gemerkt hat, dass das Wasser dann steigt und fällt, da war doch irgendwas, irgendeine Geschichte.
Also da reicht mein gefährliches Halbwissen jetzt nicht aus, die Geschichte, die kenne ich nicht, aber sowas
Ja.
gab es bestimmt mal, weil über diese Wasserverdrängung kann man halt perfekt eine Volumenanalyse machen und die braucht mehr zur Dichtebestimmung. Also das ist schon schlau, aber mit solchen schlauen Materialien wie Wolfram kann man das halt auch ganz gut umgehen.
Ja, also ich habe das mal irgendwo, ich bin mir jetzt sicher, in der Dokumentation gesehen. Und da ging es darum, dass der misstrauisch war und irgendwie mit der Krone. Und dann ist da irgend. Wir machen das ganz anders, wenn das von euch da draußen jemand weiß und nein, nicht Google benutzen, dann kommentiert das mal gern, beziehungsweise gibt mal Feedback. Man sollte einfach nachts zum Einschlafen keine Dokumentation gucken, dann passiert genau sowas. Man denkt dran und dann ist es aber irgendwie doch wieder weg. Aber irgendwas war da mit einer Badewanne und einer Krone und jemand, der recht schlau
Ja, das
war.
klingt so, ja, genau.
Genau.
Vielleicht noch mal kurz zu diesen anderen Refraktärmetallen. Es gibt ja nur 9 Stück. Also Titan als leichtestes hatten wir schon. Dann gibt es noch Zirkon. Zirkon kennt der ein oder andere vielleicht von Keramik. Das wird auch für Keramiken verwandt. Dann Hafnium. Vanadium kennt wieder der ein oder andere aus dem Werkzeugbereich. Vanadium ist ein Legierungsbestandteil für Werkzeuge, wenn die besonders zäh werden sollen, wie zum Beispiel Schraubenschlüssel, Maulschlüssel und so weiter oder Bohrer, die werden mit Vanadium legiert, um eine gewisse Zähigkeit zu verleihen. Dann gibt es noch das Metall Niob. Es gibt das Metall Tantal, was auch in der Schmuckindustrie eingesetzt wird, weil es eine sehr schöne dunkelgraue Farbe hat. Ein Metall, was ich auch total toll finde. Auch schon relativ schwer übrigens. Sieht toll aus, hat eine Wahnsinnshärte, ist auch ein ganz, ganz beeindruckendes Material. Dann eins, was jeder kennt, nämlich Chrom. Chrom ist auch ein Refraktärmetall mit einer extrem hohen Oberflächenspannung. Deswegen nutzt man das eben auch für die Verchromungen, weil das so richtig schöne, hochglänzende Spiegelflächen erzeugt. Ja, und dann gibt es noch Molybdän, kennt man auch aus dem Werkzeugbereich, zum Beispiel Chrom-Molybdän-Stahl, bestimmt schon mal der ein oder andere gehört. Das sind eben typische Legierungsbestandteile, um Stähle deutlich zäher, fester, ja, belastbarer zu machen. Und das letzte Metall, das hat man schon, nämlich Wolfram. Das kann man nicht nur zum Goldfälschen verwenden, sondern auch um Glühlampen, die es früher mal gab, der ein oder andere kann sich erinnern, um da Glühfäden zu erzeugen, die eben diese brutalen Temperaturen von, ich sage jetzt mal, 2700 Kelvin, das sind ungefähr 2500 Grad Celsius, auszuhalten, ohne zu schmelzen. Dafür wurde und wird Wolfram auch noch eingesetzt. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Anwendungen, wo es auf das Gewicht ankommt. Übrigens, kleine Anekdote, passt auch ganz gut zum Uhrenbereich. Bei den Automatikuhren ist ja unten dieser Schwunganker dran. Und da verwendet man tatsächlich für den Reif außen sehr gerne Wolfram, weil der eine hohe Masse hat. Und je weiter die Masse außen liegt, desto wirksamer ist sie, was Drehmomenterzeugung anbelangt. Also man verwendet tatsächlich für den äußeren Reif meistens, vielleicht sogar ausschließlich, bin ich jetzt überfragt, Wolfram, weil das eben extrem viel Masse in diesen äußeren wirksamen Bereich bringt. Ja, und
Okay.
das waren jetzt so quasi die neuen Refraktärmetalle. Heute geht es ja speziell um das Leichteste, nämlich um das Metall Titan.
Ganz genau, aber sehr spannend, mal so ein bisschen drumherum zu schauen, damit man auch mal eine Vorstellung kriegt. Es ist ja einfach auch so, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Anfang der Folge zurück gehen, das Thema, ne, ich sag jetzt mal so, dieses banale Wissen ist leicht, der Titan hat eine andere Farbe. Genauso ist es mit Edelstahl ja auch. Man sagt, es ist Edelstahl, man sagt, es ist Titan, aber es gibt ja so gigantisch viele Ausprägungen, gerade von Edelstahl. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele. Es werden wahrscheinlich Hunderte sein. Ich kenne das noch so ein
Ja.
bisschen aus dem Messerbau. Allein wenn man da guckt, welchen Stahl man nehmen kann, da kannst du Kataloge durchgehen mit Bezeichnungen und Nummern und dies und jenes. Also das ist eine gigantische Vielfalt. Also Metall ist nicht gleich Metall. Also wenn man von Metall spricht, da kann man auch von Sandkörnern in der Sahara reden. Also es ist schon sehr, sehr, sehr umfangreiches Thema und Titan eben gerade so interessant. Was sind denn jetzt ganz konkret vielleicht nochmal so zusammengefasst, auch die Vorteile von Titan, gerade auch mit dem Sprung Richtung Uhren?
Ja, genau. Vielleicht vorneweg, weil du es gerade angesprochen hast mit dem Edelstahl. Man muss unterscheiden zwischen Reinstoffen und Legierungen. Also eine Legierung ist im Unterschied zu der Volksmeinung, viele Leute denken immer, eine Legierung ist ein Überzug über ein Metall. In Wirklichkeit ist eine Legierung eine Metall-Metall-Verbindung. Also man könnte auch sagen, ganz banal, eine Mischung aus zwei oder mehreren Metallen. Zum Beispiel Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Die stehen in einem bestimmten Verhältnis dazu, gehen eine chemische Verbindung ein, sind also perfekt durchgemischt und haben dann Eigenschaften, die irgendwo eine Verbindung aus Kupfer und Zink eben darstellen, mit dem bekannten goldenen Erscheinungsbild. Beim Stahl ist es ähnlich. Der Stahl ist im Prinzip eine Legierung, die im Wesentlichen aus Eisen besteht und einen bestimmten Kohlenstoffanteil hat, aber über weitere Materialzusätze, wie eben die, die wir erwähnt haben, dann nochmal zusätzliche Eigenschaften kriegt. Das heißt, je nachdem, was in so einem Legierungsbestandteil drin ist, beim Stahl, normaler Edelstahl, Chrom, Nickel, ist eben Chrom drin, was wir schon besprochen hatten. Und es ist auch das Material Nickel drin, was eben auch wieder das Thema Allergien hervorrufen kann. Von daher sind natürlich Legierungen immer ein bisschen kritischer, weil die eben nicht Reinstoffe sind aus einem Material, sondern quasi Metallmischungen. Und wenn wir von Titan sprechen, meinen wir eigentlich in der Regel den Reinstofftitan, der in reiner Form vorliegt. Es gibt aber auch Legierungen, die auch andere Stoffe beinhalten, allerdings in einer relativ kleinen Zahl im Prozent. Bereich von 2 bis 4% typischerweise. Das ist ganz anders als beim Stahl, bei dem ein hoher Zusatz von anderen Stoffen oft drin ist, ist beim Titan meistens oder praktisch immer Titan der absolut dominierende Stoff und die Zusatzstoffe sind in sehr kleinen Mengen oder manchmal auch nur in Spuren enthalten. Also zum Beispiel bei Grade 1 bis 4 Titan, das ist absolutes Reintitan, was nur einen unterschiedlichen Sauerstoffgehalt hat. Also da ist als zweites Element Sauerstoff drin und die gelten als Reintitan. Upgrade 5 sind andere Legierungsbestandteile drin, also zum Beispiel Aluminium und Vanadium, soweit ich weiß, mit 4 bzw. 2%, also auch gering legiert. Und dann gibt es noch eine ganze Menge von anderen kleinen Zusätzen, die eben die Eigenschaften von Titan auch in die eine oder andere technische Richtung verändern. Aber wir sprechen jetzt in erster Linie mal über das Reintitan oder Titan an sich. Wir hatten die Dichte schon, es ist relativ leicht, wobei ich finde, dass es auch eine ein sehr angenehmes Gewicht hat. Es ist nämlich definitiv nicht so leicht wie Aluminium, etwa doppelt so schwer und halb so schwer wie Edelstahl. Und das finde ich gerade bei großen Uhren, die viel Metall verbauen, echt ein Vorteil.
Wie ist
Das
denn
ist.
das Thema, wenn du gerade sagst, wenn ich an Aluminium oder sowas denke, denke ich auch immer gleich an Kratzer. Hat Titan da auch einen gewissen Vorteil an Härte?
Definitiv. Also Titan ist von seiner Gefügestruktur komplett anders als Aluminium. Es ist sehr zäh, auch wieder abhängig von der Art des Titans. Da kommen wieder die Zusätze ins Spiel. Und da merkt man schon, also wenn da entsprechende Zusätze drin sind, dann verliert es so seine Reinheit, gewinnt aber an Festigkeit. Wenn man absolut hundertprozentig allergiefreies Titan ohne irgendwelche Zusätze haben will, dann leidet oft auch die mechanische Belastbarkeit wieder ein bisschen drunter. Und das ist eigentlich genau der Grund, weswegen wir bei unseren Uhren nicht eine Titansorte verwenden, sondern drei verschiedene Titansorten, die alle genau maßgeschneidert sind auf den Verwendungszweck. Also bei uns ist zum Beispiel die Lünette bei unseren Uhren ist aus einem besonders harten Titan. Die mittlere ist aus einem sehr zähen Titan, dass zum Beispiel auch die Federschläge nicht ausreißen. Und die Unterseite ist aus Implantat-Titan, also da, wo der direkte Hautkontakt stattfindet. Das ist ein Titan, eine ganz besondere Legierung, die auch für Implantate verwandt wird. Also wir haben das so quasi maßgeschneidert, nicht nur eine Titansorte, sondern eben drei verschiedene. Das ist aber dann schon die Hightech-Variante. Ich glaube, das macht außer uns niemand. Aber dafür haben wir eben auch dann wirklich praktisch je nach Verwendungszweck immer die perfekte Titansorte im Einsatz.
Okay, also sehr, sehr spannend. Bevor wir darauf näher eingehen und vielleicht auch mal gucken, gibt es eigentlich auch Nachteile von Titan, weil es klingt ja gerade so, als wäre Titan das Heilmittel der Uhrenbranche,
Ja.
würde ich sagen, verdauen wir mal ganz kurz die Fakten, die wir hier gesammelt haben, machen eine kurze Kaffeepause und sind dann gleich wieder da.
Das ist die Zeitzone Kaffeepause und mit am Kaffeetisch sitzt Hahnhardt. Deutsche Uhrmachertradition und Kompetenz seit 1882. Mit höchstem Anspruch Made in Germany ist Hahnhardt einer der wichtigsten deutschen Uhrenmanufakturen. Und was wäre die Kaffeepause nur ohne Uhrmacher Leon und Chrono Restore? Der einfachste zertifizierte Uhrenservice für Deutschland, den du jemals erlebt hast. Die Versandbox kommt kostenlos zu dir nach Hause, damit die Uhr sicher und versichert zu Chrono Restore gelangt. Dort angekommen erhältst du einen Kostenvoranschlag und kannst dann flexibel entscheiden, was mit deiner Uhr geschieht.
Ja, und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, der Kaffee hat gemundet und ja. Es hat zur Verdauung des heutigen Themas ein bisschen beigetragen, weil ich sagen muss, Klaus, du erklärst das ja echt sehr, ja, wie soll ich sagen, du bist ein guter Übersetzer von hochwissenschaftlich zu verständlich, würde ich mal sagen. Ich komme auf jeden
Das
Fall
freut mich,
mit.
ja.
Gut, jetzt darf ich nicht verschweigen, ich habe das Ganze ja auch vorher schon mal von dir sozusagen in Wort und Schrift bekommen, einige Details, sodass ich mich da einlesen konnte, aber trotzdem am Ende des Tages, viele nehmen ja auch Informationen einfach über das Hören und damit Verstehen wahr. Und also bis jetzt doch ein sehr, sehr spannendes Thema. Titan, also wir haben jetzt schon einiges gehört, was faktenbasiert ist. Das heißt, wir haben vielleicht schon mal mit dem einen oder anderen Mythos aufgeräumt. Auch wenn wir ja schon festgestellt haben, dass die Analogie zur griechischen Mythologie des Titans, des göttlichen Wesens sozusagen, ja durchaus passt. Aber wollen wir doch mal gucken, ob wir Titan noch mal so ein bisschen vom Thron stoßen können. Was sind denn so die Nachteile von Titan? Es hat ja meistens alles auch irgendwo einen Nachteil oder zumindest ist es ja nichts so schön, als dass es nicht irgendwo einen Haken gäbe.
Ja, genau. Aber ich würde sagen, bevor wir das wirklich vom Thron stoßen, machen wir den Thron noch mal ein bisschen höher. Es gibt nämlich noch eine ganze Reihe von Vorteilen, die Titan hat, die man auf keinen Fall verschweigen sollte. Ich handle es mal relativ kurz ab. Wir hatten also schon dieses angenehme Gewicht. Was aber vielleicht noch viel bedeutender ist und was du schon angedeutet hast, ist dieses extrem günstige Verhältnis von Masse zur Festigkeit. Titan hat im Verhältnis zu seiner Masse eine deutlich höhere Festigkeit als Stahl. Deswegen, oder das ist genau der Grund, weswegen es auch in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird, weil das weiß jeder, in der Luftfahrt und Raumfahrt kommt es jetzt nicht so sehr auf den letzten Cent an, aber es kommt auf Performance an. Das heißt, wenn ich in dem Flugzeug oder in dem Raumschiff Massen in Orbit schießen will, dann ist jedes Gramm erzeugt wahnsinnige Kosten. Das heißt, wenn ich da einsparen kann, indem ich ein Material verwende, was im Vergleich zur Masse eine extrem hohe Festigkeit hat, ist das natürlich genau richtig. Deswegen wird speziell in der Luft- und Raumfahrt Titan sehr gerne eingesetzt. Titan ist zäh, es hat eine hohe Belastbarkeit, Biegesteifigkeit, Resistenz gegen alles Mögliche, auch bei extrem tiefen Temperaturen. Also man darf nicht vergessen, im Weltall herrscht eine Temperatur von minus 278,3 Grad. Das ist der absolute Nullpunkt, 0 Kelvin. Und wenn man auch die Reststrahlung dazu nimmt, dann ist es da vielleicht 3 Zehntel Grad drüber, also auf Deutsch extrem kalt. Und das müssen Materialien auch aushalten. Und da hat auch Titan super Eigenschaften, die jetzt für uns als Uhrenträger in der Regel nicht so wichtig sind. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass dieses Material Sachen kann, die andere Stoffe einfach in der Form nicht schaffen. Deswegen Einsatz in der Luft- und Raumfahrt. Dann ein weiterer Punkt, der es in der Medizin und in der Chemie und so weiter interessant macht, ist, dass es an Luft sofort eine Titanoxidschicht bildet. Das heißt, die Oberfläche oxidiert, verbindet sich mit dem Sauerstoff und dadurch wird es chemisch sehr neutral. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von Titan. Es reagiert, wenn das mal mit dem Luftsauerstoff reagiert hat, ist es komplett inert, das heißt reaktionsträge und hat keine Lust mehr mit sonstigen Stoffen auf der Haut oder sonst wo zu reagieren. Und das macht es eben so schön passiv und antiallergisch. Ne, es ist ein Reinstoff, es ist absolut biokompatibel, das heißt sogar im Körper verbaubar. Es macht keine Kontaktallergien. Das ist nämlich das Thema bei Stoffen, die Nickel enthalten. Und wir hatten es ja vorhin schon vom Chrom-Nickel-Stahl. Da sagt der Name schon, dass da Nickel drin ist. Und die sind meistens oder im Schmuckbereich oder Uhrenbereich sind die meistens nickelabgabefrei, was aber nicht heißt nickelfrei. Das heißt nur, dass der Nickel in diesen Stoffen, also sprich Edelstahl, so gut gebunden ist, dass er nur in ganz kleinen Mengen austritt und in den Körper eintreten kann. Aber es gibt Allergiker. Wir haben selbst einige Kunden, die sagen, sie können absolut keinen Stahl vertragen. Sie können nur Titan anziehen. Titan ist absolut nickelfrei. Nickel wird bei den Titansorten, die wir verwenden, nicht eingesetzt. Das heißt, da besteht auch absolut keine Gefahr einer Nickelallergie. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, was haben wir noch? Einer ist noch ganz wichtig, nämlich diese absolute Magnetfreiheit. Titan ist nicht magnetisierbar, völlig resistent gegen Magnetfelder. Das ist im Uhrenbereich durchaus interessant, weil das Gehäuse zumindest nicht magnetisch werden kann. Das Uhrwerk prinzipiell schon, aber wenn das Gehäuse schon magnetisch ist, dann hat es das Uhrwerk halt quasi doppelt schwer. Da hat es eine absolute Resistenz dagegen. Ja, und dann letzter Punkt vielleicht die sogenannte Selbstheilung. Das hängt wieder mit der Oxidschicht zusammen. Titan hat eine super Eigenschaft, wenn ich ein Gehäuse habe und habe so eine leichte Schürfwunde, weil ich irgendwo hängen geblieben bin, dann glänzt es am Anfang stark, weil das blanke Metall vorkommt. Titan neigt aber, wie gesagt, sehr schnell zur Nachoxidierung. Das heißt, diese Oxidschicht bildet sich wieder über die Glanzstellen und dann sieht man das deutlich weniger. Man kann, falls etwas tiefere Kratzer entstanden sind, kann man das auch mit einem entsprechenden Bürstchen, wir haben sowas bei uns im Büro, kann man das wieder rausbürsten und es findet sofort wieder eine Nachoxidation statt. Das heißt, Titan ist von Natur aus sehr hart, sehr widerstandsfähig, sogar in der richtigen Legierung besser als Edelstahl. Und wenn es dann auch mal eine Schramme kriegt, ist die relativ gut wieder zu entfernen und gleicht sich farblich perfekt wieder an. Das ist auch ein sehr angenehmer Effekt, finde ich. Ja, dass es sehr edel und warm aussieht, das hatten wir schon besprochen. Das waren jetzt so die Punkte, die das Titan wirklich so auf den Thron des Besonderen heben. Das sind die Punkte, die mir dazu einfallen. Ja, jetzt hast du schon angesprochen, was es für Nachteile hat. Das kann man auch relativ schnell erklären. Der Hauptnachteil ist, dass es sehr schwer herstellbar ist. Das, wie gesagt, erst mal 100 Jahre her, dass durch den Grollprozess oder sogar weniger seit 1937 ist es erst überhaupt wirtschaftlich in reiner Form herstellbar. Das macht es recht teuer. Und der zweite Nachteil, der zweite wesentliche Nachteil ist, dass es halt sehr, sehr schwer zu verarbeiten ist. Ich habe das selbst schon verarbeitet im Designstudium. Wenn man mal versucht hat, ein Titanblech zu sägen oder auch nur zu bohren, dann weiß man, was ich meine. Das ist brutal. Das kreischt und macht extrem unsaubere Löcher, zerstört die Werkzeuge. Also da kommt diese Eigenschaft des Refraktärmetalls wieder zum Vorschein, diese Widerspenstigkeit, die es den Werkzeugen sehr schwer macht, die einen hohen Werkzeugverschleiß erzeugt und damit eben die Verarbeitungskosten nochmal in die Höhe treibt. Und das ist auch der Grund, warum Titan eben nicht überall eingesetzt wird. Es ist deutlich teurer und schwerer zu verarbeiten als Edelstahl. Aber wenn es dann mal in Form gebracht ist, ist es sehr stabil und beständig. Und das ist der Grund, weswegen wir uns genau dieses Material auch leisten, weil wir überzeugt sind, dass die Eigenschaften auf jeden Fall den Mehrpreis wert sind.
Wäre es aus deiner Sicht, das ist jetzt vielleicht eine ganz blöde Frage, aber bei diesen Vorteilen, wäre es möglich, auch ein Uhrwerk aus Titan zu bauen? Würde das Sinn machen?
Würde ich mit einem klaren Nein beantworten. Man muss ganz klar sehen, Uhrwerk besteht ja nicht nur aus einer Metallsorte, sondern da sind hauptsächlich Stähle verbaut. Manche davon sind rostend, andere nicht rostend. Manche sind magnetisierbar, andere nicht magnetisierbar. Also allein, was da an verschiedenen Stahlsorten zum Einsatz kommt, die ganz spezifische Eigenschaften haben. Also man denkt nur an die Feder. So eine Feder, das ist ein spezieller gehärteter Stahl mit einer Federwirkung. Das ist so mit Titan nicht darstellbar. Das heißt, da sind Stähle wahrscheinlich deutlich vielseitiger und in einem viel weiteren Spektrum steuerbar. Das bleibt schon den Stählen in erster Linie vorenthalten. Was man machen könnte, wäre zum Beispiel Brücken, also diese Platinen, aus denen so ein Uhrwerk aufgebaut ist, die könnte man prinzipiell aus Titan machen. Das würde schon gehen. Also man könnte es als Zweitwerkstoff einsetzen, aber ein komplettes Uhrwerk, komplett aus Titan, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, weil da muss man wieder sagen, das sind die Stähle, die eingesetzt werden oder überhaupt die Werkstoffe. Da waren ja auch Rubine eingesetzt und Werkstoffe mit ganz bestimmten Sondereigenschaften. Das ist so ausgereizt und ausgeklügelt, da kommt man mit Titan nur begrenzt weit. Als Gehäusematerial super, als Uhrwerkmaterial sind diese ganzen Sonderstähle sicher die erste Wahl.
Okay, sehr, sehr spannender Einblick nochmal an dieser Stelle. Ja, Titan, sehr, 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 sehr spannendes Metall, viel, sehr vielseitig einsetzbar und für die Uhrenbranche durchaus sehr interessant. Gibt es für dich jetzt mal, ich meine, du hast die Nachteile sozusagen aufgezählt, aber gibt es für dich einen wesentlichen Grund, warum Titan eigentlich so selten eingesetzt wird? Also es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Hersteller eine Titanuhr hat, bei weitem nicht. Gibt es da irgendwie einen Grund dafür? Ist es wirklich das Teure sozusagen? Ich meine, man kann ja jetzt mal einfach so sagen, die Uhrenindustrie scheut sich ja auch sonst nicht, irgendwie Preise an gewissen Edelstählen festzumachen, die relativ sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Gibt es da was, was du sagst, das ist vielleicht ein Grund dafür?
Ja, also ich denke, im Bereich der günstigen Uhren ist der Preis natürlich ein entscheidender Faktor, weil wenn bei einer Uhr es quasi auf jeden Euro einzeln ankommt, dann spielt sowas natürlich eine absolute Rolle. Bei uns, wir sind ja in so einem, ich sage mal, mittleren Preissegment. Bei uns steckt das Haupt, die Hauptkosten stecken bei uns in der Entwicklung. Wir sagen ja immer, um eine Uhr komplett zu entwickeln, brauchen wir etwa 1000 Stunden. Dann kann man sich ausrechnen, was die Entwicklung von der Uhr kostet. Deswegen rentiert sich's für uns nicht, am Material zu sparen. Das ist auch der Grund, weswegen wir neben dem Titan auch nur sonst absolute Top-Materialien verwenden, weil der Materialeinsatz ist für uns nicht der Kostentreiber. Die Kosten liegen bei uns in der Entwicklung. Aber wenn ich jetzt eine Marke habe, die wirklich auf jeden Cent achtet, dann kann man natürlich beim Material, sprich Gehäusematerial, gut sparen. Bei Nobelmarken, sage ich mal, ist es so, dass das auch oft eine Geschmacksfrage ist. Es gibt Leute, die sagen, ich finde Titan interessanter. Es gibt andere wieder, die sagen, ich mag eben genau den Edelstahl, weil er eine andere Farbe hat. Es gibt auch Uhrenträger, die sagen, eine Uhr muss für mich richtig schwer sein, nur eine richtig schwere Uhr ist eine gute Uhr. Da ist natürlich Stahl dann auch die bessere Wahl. Letztendlich ist es immer ein bisschen Geschmacksfrage, ob das eine oder das andere. Ich sage auch nicht, dass Stahl ein schlechter Werkstoff ist. Im Gegenteil, Stahl ist ein hervorragender Uhrenwerkstoff, je nach Zusammensetzung, wirklich ein erstklassiges Material. Ich würde so bei sehr hochwertigen Stellen etwa gleich auf mit Titan sehen. Mir persönlich gefällt Titan wegen seiner rundum herausragenden Eigenschaften etwas besser. Aber wie gesagt, das andere ist auch okay. Was dagegen abfällt, ist natürlich ganz klar Aluminium. Kein Vergleich. Aluminium ist ein Leichtmetall, was sehr weich ist und zu Korrosion neigt und so. Überhaupt kein Vergleich. Auch die Messinguhren von früher, ich hatte es ja auch schon mal angedeutet, dadurch, dass die korrodieren, dadurch, dass die weich sind, auch eine ganz andere Liga. Was auch noch ein guter Werkstoff ist, ist Keramik. Allerdings hat Keramik eben auch wieder Nachteile, dass es sehr brüchig ist. Wenn die Uhr runterfällt, kann sie sehr leicht zerbrechen. Das hat man mit den klassischen Metallen nicht. Also letztendlich spielt auch immer so ein bisschen der persönliche Geschmack des Trägers oder die Philosophie der Marke eine Rolle, welcher Werkstoff gewählt wird.
Also vielleicht jetzt mal noch so ein bisschen zum Schluss, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel erfahren. Jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du, wie seid ihr eigentlich dann auf die Idee gekommen, es nicht einfach in Anführungszeichen einfach bei einem ganz bestimmten Titan zu belassen, sondern wie ist diese Idee des Tri-Titans eigentlich entstanden? Und du hast ja schon ein bisschen verraten, okay, die haben drei verschiedene Eigenschaften, macht Sinn, ansonsten bräuchten wir sie ja nicht, aber also wie kam der Gedankengang dorthin überhaupt, ne?
Ja, das hat sich eigentlich genauso ergeben, dass wir gesagt haben, okay, welche Titansorte nehmen wir denn jetzt für unsere Uhren? Die eine hat den Vorteil, aber wieder den Nachteil und die andere hat den Nachteil, aber den Vorteil. Und dann kamen wir in Absprache mit unseren Herstellern auf die Idee, drei Titansorten zu kombinieren. Und das war ein relativ aufwendiger Prozess, weil erstens muss man mal die richtige Titansorte finden und dann die richtige Kombination der Titansorten untereinander, was auch eine Rolle spielt. Da wird es ein bisschen technisch, weil Titan neigt von Natur aus zur sogenannten Materialdiffusion. Das heißt, wenn ich zwei Titansorten aufeinander bringe, nehmen wir mal ein Gewinde, also ich schraube eine Lünette aufs Gehäuse, dann hat die ja einen direkten Flächenkontakt mit einem gewissen Anpressdruck. Und dann neigt Titan dazu, die Gefüge, also sprich die Struktur von dem Material zu erkennen und dann wieder Brücken aufzubauen. Das heißt, es binden sich wieder Verbindungen. Volkstümlich ausgedrückt könnte man sagen, das Titan kann wieder quasi zusammenwachsen. Und um das zu verhindern, ist es sinnvoll, verschiedene Titansorten zu verwenden, weil dann eben diese Materialdiffusion oder auch Kaltverschweißung, wie es genannt wird, vermieden wird. Das heißt, neben diesen spezifischen Eigenschaften hat es auch noch den Vorteil, ganz praktisch, dass solche Gehäuse auch wieder leicht zu trennen sind. Sonst kann es im Extremfall passieren, dass wenn ein Boden eingeschraubt ist und der bleibt ein paar Jahre eingeschraubt, dass der dann sehr schwer wieder aufgeht, weil das Material sich quasi wieder verbunden hat, quasi zusammengewachsen ist. Und das passiert eben dadurch, dass wir verschiedene Titansorten haben mit einer kristallin unterschiedlichen Struktur, kann das nicht passieren. Und welche Titansorte mit welcher da die besten Kombieeigenschaften hat, das ist so eine kleine Wissenschaft. Da haben wir relativ viel rumexperimentiert und auch Fachleute gefragt und haben jetzt so eine bestimmte Rezeptur für unsere drei Titansorten, die wir auch nicht verraten, aber die eben genau diese ganzen Eigenschaften miteinander verbindet.
Sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Also, das heißt, gibt es eigentlich einen Grund, jetzt mal blöd gefragt, dass das ausgerechnet drei sind? Oder man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, keine Ahnung, sag jetzt mal 10 verschiedene Sachen zu mischen? Oder ist das einfach ein Zufallsprodukt dahingehend, dass man sagt, okay, die drei harmonieren so perfekt zusammen, ich brauche gar nichts anderes?
Ja, das liegt einfach daran, dass unsere Gehäuse aus drei Teilen bestehen. Wir haben die Lünette als Oberteil, das ist das mechanisch am meisten beanspruchte Teil. Dann gibt es einen Zwischenteil, das ist der, der die höchste technische Komplexität hat. Das heißt, der muss auch noch so eine gewisse gute Verformbarkeit haben, weil da, man muss sich das so vorstellen, Titan lässt sich nicht wie Edelstahl im Kaltverfahren umformen. Wenn so ein Mittelteil erzeugt wird, dann habe ich da so ein Kern erstmal. Das sind bei uns solche Titanblocks und die müssen erstmal auf eine sogenannte Umformtemperatur gebracht werden. Das sind typischerweise 882 Grad. Ab dieser Temperatur also formt sich quasi das Titan innerlich etwas um. Es geht von der sogenannten Alpha-Phase in die Beta-Phase. Und in der Beta-Phase ist es be besser verformbar. Das heißt, bei dieser Temperatur kann ich das dann in verschiedenen Schritten langsam Schritt für Schritt in eine bestimmte Form bringen. Das ist auch bei uns auf der Website im Bereich Produktion und Design heißt der Punkt, glaube ich, Kapitel über uns, haben wir das auch bildhaft ganz anschaulich dargestellt, wie aus so einem Metallblock in, ich glaube, 5 oder 6 Arbeitsschritten eben dann ein Uhrengehäuse wird oder ein Uhrengehäuseteil. Und das Titan ist so zäh, dass man das eben nicht in einem Schritt machen kann, sondern mehrere Schritte braucht. Das heißt, es muss langsam in die Form gepresst werden. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, umso höher legiert das Titan ist, desto schwieriger passiert dieser Prozess. Also auch da muss man gewisse Kompromisse eingehen. Und ja, da haben wir eben ein Titan gefunden, was eben dann auch für diese enorme Umformbarkeit in diesem Mittelteil sich besonders gut eignet. Ja, und der dritte Teil unten ist dann einfach der Boden, der Schraubboden, der entweder komplett aus Titan ist oder im Fall unserer Automatikuhren noch einen Saphirglasboden beinhaltet. Und der hat halt den direktesten Hautkontakt. Und da haben wir gesagt, da gehen wir auf Nummer 100% sicher und nehmen ein sehr spezielles Titan. Das ist Implantat-Titan. Das ist jetzt keins von den ersten 5, also Grade 1 bis 5, sondern das ist ein spezielles Sondertitan. Und das hat eben den Hautkontakt und damit ist es absolut allergiefrei. Also da gehen wir auf Nummer 100% und so entstehen diese drei Titansorten.
Ich finde das sehr, sehr spannend, weil jetzt mal davon ganz losgelöst, es ist ja so, dass sehr, sehr viele, und es geht mir ja nicht anders, oft denken, ja, die meiste Intensität in einer Uhr liegt im Design, im Uhrwerk, welches Uhrwerk, was mache ich damit, wie passe ich es gegebenenfalls an und so weiter und so fort. Aber kaum einer denkt ja wirklich darüber nach, ja, wie viel in dem Fall Hirnschmalz auf gut Deutsch da drin steckt, das richtige Material überhaupt auszusuchen. Ne? Also man denkt ja, wie gesagt,
Ja.
immer ganz viele andere Faktoren dabei und dies und jenes und was weiß ich noch, welche Superluminova und Co. Aber dass das Material an dieser Stelle natürlich so entscheidend und interessant sein kann, gerade in dieser Zusammensetzung, finde ich sehr, sehr spannend. Man kennt das ja vor allem, würde ich jetzt aus meiner subjektiven Sicht sagen, aus dem Toolwatch-Bereich noch, dass sich da sehr viel Gedanken gemacht wird. Ne? Wenn ich jetzt mal so zum Beispiel an Sinn oder so denke, ne? Die ja diesen U-Boot-Stahl verwenden bei ihren Taucheruhren und Co. und diese Tegiment-Methode.
Segmentierung,
Genau,
ja.
ja. Und jetzt fallen deine Uhren oder das Konzept deiner Uhren, wir haben ja schon ausführlich mal drüber gesprochen. Also wie gesagt, hört gerne rein. Ich verlinke euch das alles in der Podcast-Beschreibung, inklusive natürlich auch die Website. Und ja, jetzt sind deine Uhren ja jetzt nicht eine klassische Toolbox. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Ne?
Genau, ja.
Und das heißt, trotzdem hast du hier oder habt ihr hier diesen Anspruch, also das Material ganz Besonderes zu machen.
Absolut, genau. Das ist für uns, das gehört für uns einfach dazu. Wir wollen Uhren produzieren, die rundrum möglichst perfekt sind. Und das endet natürlich nicht beim Gehäuse oder bei den verwendeten Materialien. Also wir haben ganz bestimmte Saphirgläser, die sind durch ihre Größe und durch die Wölbung extrem teuer. Wir haben eine Vergütung drauf, die muss halt erstens super kratzresistent sein, die muss auch noch gut aussehen. Ja, das sind alles so Faktoren, die viel Mühe erzeugen, was man vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt erkennt, aber dann im Laufe des Tragens dann doch wahrnimmt. Das wird uns auch immer bestätigt bei unseren Uhren. Die sind ja nicht nur aus Titan und dadurch schön leicht, sondern die haben auch eine ganz bestimmte Form. Zu erwähnen zum Beispiel die Lack-to-Lack-Abstände, die dazu führen, dass unsere relativ großen Uhren durch dieses Inverted Lack-System, also dass der Abstand der Federstege geringer ist als der Gehäusedurchmesser, ist auch so eine Spezialität von uns, lassen sich die großen Uhren auch an relativ kleinen Handgelenken tragen. Oder wenn man sich die Gehäuseform auch genau anschaut, dann sieht man, das sind an den richtigen Stellen Schrägen, die dazu führen, dass man eine maximale Beweglichkeit hat. Und das ist eben genau der Unterschied. Wir machen, also ich bin zwar Designer, aber wir machen es jetzt nicht nur, dass es gut aussieht, sondern für uns steht auch immer die Funktion im Vordergrund. Und das ist der Anspruch, den wir an unsere Uhren erheben. Die müssen super funktionieren. Sie müssen gut aussehen natürlich und sie müssen auch ein bisschen mehr liefern als nur eine Zeitanzeige. Das sind so die Grundansprüche, die wir stellen. Aber jeder dieser Ansprüche ist für uns absolut wichtig. Und da kommt uns auch zugute, dass unsere Uhren eben auch langlebig ausgerüstet sind. Also wir geben uns ja jetzt nicht so viel Mühe, um dann nächstes Jahr wieder was völlig Neues zu machen, sondern unsere Uhren sind absolute Langläufer. Das heißt, wenn ich die Uno anschaue, die gibt es seit 38 Jahren. Die gibt es deswegen, weil die sich immer technisch positiv weiterentwickelt hat, auch von der Materialität. Dadurch bleibt die technisch und natürlich auch gestalterisch lang up to date. Das ist unser Anspruch an Langlebigkeit. Und dafür rentiert sich es eben auch, viel Entwicklungszeit reinzustecken und viel Geld in die Materialität reinzustecken, weil wir eben nicht jedes Jahr eine neue Uhr entwickeln, sondern uns darauf konzentrieren können, die Uhrmodelle, die wir anbieten, einfach im Detail zu verbessern und wirklich auf materielle und auch auf ideelle Langlebigkeit auszulegen.
Also mal eine, ja, ich finde mal wieder eine ganz andere oder neue Art, auch über das Thema Uhren nachzudenken, die sich sicherlich zu vielen unterscheidet. Nicht, dass andere schlecht oder sonst was wären, aber es ist mal eine erfrischende andere Art, über das Thema Uhren zu sprechen und damit, ja, sehr, sehr interessant. Du hast ja auch generell, was das Thema Uhren und das Design betrifft, eine, ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, eine ganz spezielle Auffassung, ne? Gerade was dieses Vereinfachen, ne? Und eben auch ein bisschen das Entschleunigen und alles zu tun hat.
No.
Und ja, also sehr, sehr spannend. Ich kann euch nur empfehlen, dann, wie gesagt, solltet ihr die anderen Podcast-Folgen noch nicht gehört haben, da mal reinzuhören. Und ich verlinke euch das natürlich alles in der Podcast-Beschreibung. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen vermitteln, was Titan eigentlich ist und dass es so viel mehr ist als das etwas leichtere, etwas gräulichere Metall und die Komplexität, die dahinter steckt. Ich muss sagen, für mich, was mir jetzt halt nochmal so sehr in Erinnerung geblieben ist aus der heutigen Folge ist definitiv diese ganzen unterschiedlichen Funktionsweisen beziehungsweise auch Möglichkeiten, die Titan bietet. Ich fand diesen Vergleich jetzt gerade mit dem Zuckerwürfel und der Dichte nochmal eine schöne Auffrischung zum Physikunterricht. Und es ist doch so spannend zu sehen, was sowas ausmacht. Und ja, also von daher, mir hat die Folge sehr viel gebracht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich denke, da wird es demnächst auch mal im Blog noch was zum Nachlesen geben. Ich denke, das werden wir dazu machen. Weil, ja, ist ja am Ende des Tages doch ein bisschen komplexes Thema. Und aber hier sehr vereinfacht und schön erklärt. Ja, Klaus, vielen Dank für diese tolle, ja, ich sag jetzt mal, Materialkunde und auch die Einblicke nochmal in der Water Design als Beispiel, gerade mit dem Trititan und für deine Zeit an dieser Stelle.
Ja, sehr gern. Ich hoffe, dass es nicht zu technisch war, sondern dass die Dosis an Information und Unterhaltung gepasst hat. Ich kann in dem Zusammenhang auch nochmal, da wirst du vielleicht drauf verlinken, nochmal das Thema Herstellung oder Entwicklung von Uhren bei Botta Design hinweisen. Da gehen wir auch nochmal drauf ein und das sieht man auch sehr schön, diese einzelnen Metamorphosenstufen, die das Titan durchmacht, auf dem Weg vom Titanblock hin zur fertigen Uhr. Das ist auch mit einigen Videos unterlegt. Also wer sich da ein bisschen näher mit diesem Thema noch beschäftigen möchte, der wird da bei uns auf dieser Unterseite noch fündig, kann ich also empfehlen. Ja, ansonsten, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe mich da entsprechend darauf vorbereitet und freue mich natürlich sehr, wenn die Zuhörer entsprechend was mitnehmen konnten. Und ich biete auch an der Stelle, falls jemand nochmal eine spezielle Frage hat zum Thema Titan oder zum Thema Uhren oder zu unseren Uhren oder Werkstoffen allgemein. Ich bin erreichbar, man kann mich anrufen. Ich stehe auch für solche Auskünfte, auch für Nichtkunden zur Verfügung. Jederzeit gerne.
Das ist doch sehr, sehr schön. Also nahbar und informativ. Es wird alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ansonsten schaut einfach auch mal gern auf der Website vorbei. Und auch bei mir auf der Website gibt es ja auch einen schönen Blogbeitrag von dir, Klaus. Ein sehr, sehr spannendes Thema, ja schon dann wieder ein psychologisches Thema schon zum Thema. Ja, dass der Träger sozusagen zur Uhr findet und umgekehrt. Also schaut da auch gerne mal rein. Es gibt viel zu entdecken. Also wir haben auf jeden Fall noch einiges an Stoff für weitere Podcast-Folgen. Und deswegen, ja, bis dahin auf jeden Fall. Vielen Dank, Klaus, für die Zeit und für die coolen Informationen, die sicherlich auch mal nochmal so ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass eine Uhr nochmal ein Stück anders dazu betrachten, beziehungsweise von einer anderen Seite. Ansonsten wünsche ich euch da draußen wie immer alles Gute, egal wovon ihr gerade zugehört habt oder was ihr gerade so macht, bleibt gesund und vor allem, das ist am wichtigsten, bleibt urig. Bis dahin eine schöne Zeit und ciao, ciao.
Schön, dass du bei dieser Zeitzone-Folge mit dabei warst. Diese Folge wurde von Zeitzone-Partner Van Dark unterstützt. Van Dark ist plattdeutsch und bedeutet heute. Mit aufregend zurückhaltenden Uhren nach dem minimalistischen skandinavischen Designvorbild werden Uhren getreu dem Motto Heute ist die Zeit gefertigt. Tick-Tack, Tick-Tack. Na, hast du noch eine Sekunde für Zeitzone? Du unterstützt Zeitzone am besten, wenn du den Podcast bei deinem Streaming-Anbieter kostenlos abonnierst und mit deinen Uhrenfreunden teilst. alles rund um Zeitzone-Podcast, spannende Blogbeiträge, Empfehlungen sowie den Weg zum direkten Austausch mit Daniel und der Zeitzone-Community findest du auf www.zeitzone-podcast.de.